ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit der Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Ihr neues Baby ist gerade rausgekommen, oder? Biarritz, Ihr Buch über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und ist es ein gutes Gefühl, dass es jetzt draußen liegt in den Buchhandlungen?
Es ist ein sehr gutes Gefühl, weil ich an diesem Buch tatsächlich 3 Jahre gearbeitet habe, also so lange wie noch in keinem Buch. Und ich habe zwischendurch immer wieder daran gedacht, hinzuschmeißen. Ich habe es einfach nicht, ich bin immer nicht weitergekommen. Ich habe 10-mal neu angefangen. Und jetzt bin ich so, jetzt kann ich es gar nicht glauben, dass es raus ist und dass es fertig ist. Und dass ich wirklich sehr zufrieden damit bin.
Es geht um Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter Emmy. 2020 ist sie gestorben, Mitte 80. Und Sie nennen es autofiktional. Ja, das ist ja die Kombination autobiografisch und fiktional. Aber wirklich erfunden ist es ja nicht, sondern es ist eher der Gedanke, wenn ich das richtig verstehe, die Erinnerung kann ja auch täuschen.
Genau. Ich habe so ein Problem mit dem Wort autobiografisch oder ich schreibe jetzt meine Autobiografie. Also das, ich weiß nicht, da geniere ich mich ein bisschen. Das ist mir ein zu großes Wort. Und wie Sie gerade sagen, also die Erinnerung trügt ja immer, vor allem nach so vielen Jahren. Da kommen immer Träume dazu oder irgendwelche Gedanken oder Bilder. Also 1:1 ist die Erinnerung ja nie so, wie die Realität war. Und die dritte Figur dieses Romans, die Marianne, die ist tatsächlich fiktional. Insofern ist autofiktional eigentlich recht stimmig.
Und die Tochter in dem Buch heißt auch nicht Andrea, sondern Hanna.
Ja, weiß ich auch nicht warum. Ich hätte mich auch Andrea nennen können.
Weil nochmal zum Hintergrund, es ist ja der Folgeroman zu Brunnenstraße.
Ja.
Da haben Sie Ihre Familiengeschichte erzählt, Ihre Mutter Krankenschwester in Köln damals, der Vater Günther Sawatzki als Patient, verheiratet, kommt auf die Station, beide fangen eine Affäre an. Sie sind das Ergebnis. Sie sind dann nach Bayern irgendwann gezogen, da waren Sie 8 und da hatte er schon so im Anfangsstadium Demenz. Bis 15 übernehmen Sie mit der Mutter zusammen die Pflege, also völlig überfordert. Da haben wir sehr viel über den Vater erfahren. Und jetzt also die Mutter im Fokus.
Ja, ich hatte tatsächlich große Hemmungen, über meine Mutter zu schreiben. Vielleicht nenne ich mich in dem Roman deswegen auch Hanna. Und dass dieses Buch überhaupt entstanden ist, liegt daran, dass ich so viele Gespräche, auch eben nach der Brunnenstraße, mit Menschen hatte, vornehmlich mit Frauen, die mir, also die gefragt haben, wo ist denn die Mutter in der Brunnenstraße? Wieso geht es nur um den Vater? Wieso hat die Mutter sich überhaupt nicht gekümmert um das Mädchen und um die Nächte, die dieses Mädchen allein mit dem Vater verbringen musste, weil die Mutter ja nachts im Krankenhaus arbeiten musste? Und mir hat diese Frage immer wehgetan, weil ich meine Mutter wirklich geliebt habe und weil ich auch gewusst habe, dass sie ja gar nicht anders konnte. Und dann dachte ich, ich muss das vielleicht zurechtrücken. Also das, was als fehlende Fürsorge so angesehen wurde von meinen Leserinnen und Lesern. Und ja, ich muss das Bild zurechtrücken.
Das Buch sollte eine Liebeserklärung an Ihre Mutter werden. Mhm. Ist es das geworden für Sie?
Ja. Nachdem ich 10-mal neu angefangen habe, das war völlig verrückt, weil ich meine ganze Kindheit hatte ich ja tatsächlich im Alter von Mitte, Ende 30 hatte ich eine Analyse gemacht, weil ich gespürt habe, dass mich diese Kindheit, diese Schuldgefühle meinem Vater gegenüber, weil ich ja als 10-, 12-Jährige immer überlegt habe, wie ich meine Mutter und mich von ihm befreien kann. Also ich hatte wirklich Fantasien, wie ich ihn aus der Welt schaffen kann.
Er stirbt.
Ja. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch. Also nicht bewusst, aber so, ich glaube, ich hatte auch sehr starke Depressionen. Ich habe nichts Schönes und Helles so wirklich wahrnehmen können. Und als ich dann selbst Kinder bekommen habe, habe ich gemerkt, dass um eine gute Mutter zu sein, es ganz wichtig ist, sich selbst zu akzeptieren, anzunehmen und sich selbst zu lieben. Und ich hatte dann 6 Jahre eine richtige Analyse und dachte dann, ja klar, ein Buch über meine Mutter, also das Verhältnis ist ja geklärt. Und habe dann so beim Schreiben gemerkt, wow, da ist aber noch ganz schön viel so Groll und auch so Traurigkeit dass ich es halt wirklich bis zum Ende nicht geschafft habe, mit ihr zu sprechen oder sie zu öffnen. Sie hat sich bis zum Schluss geweigert. Und da kam der ganze Groll wieder hoch. Dieses Buch wird tatsächlich nochmal so ein Heilungsprozess. Jetzt würde ich mir so wünschen, dass sie dieses Buch lesen könnte.
Das Buch heißt Biarritz. Welche Rolle spielte Biarritz für Ihre Mutter oder für Sie beide?
Meine Mutter war als junge Frau mit ihrer besten Freundin, die sich hier auch als Marianne entpuppt, leicht abgewandelt, haben die von ihrem ersten Krankenschwesterngeld, haben die sich eine Reise zusammengespart nach Biarritz. Und da haben sie 4 Wochen verbracht. Da waren die, glaube ich, Ende 20 schon. Und meine Mutter ist dann sofort in der Sacré-Cœur in Paris beim Umsteigen des Zuges, ist ihr sofort das ganze Geld geklaut worden, weil sie ihr Portemonnaie so weit weg von sich auf diese Gebetbank gelegt hat. Die war sehr gutgläubig eigentlich immer. Dann hatten sie kein Geld mehr, hatten aber das Hotel zum Glück vorher bezahlt. Und diese Reise war für meine Mutter die schönste Reise ihres ganzen Lebens. Und wir sind dann später, nach dem Tod meines Vaters, nochmal nach Saint-Jean-de-Luz, also in der Nähe von Biarritz, weil sie sagte, ich muss dir das zeigen, Andrea. Und jetzt, wo Papa tot ist, sind wir frei. Und ich zeige dir, wo ich meine glücklichsten Tage verlebt habe. Und deswegen heißt dieser Roman Biarritz.
Sie haben auch sonst im Sommer Urlaub gemacht, immer mit der Mutter. Also das Geld war knapp, aber das hat sie sich doch immer abgespart, so vom Munde. Und dann sind sie mit dem Käfer los.
Ja.
Dänemark, Italien.
Also bis zu meinem 8. Lebensjahr, bis wir zu meinem Vater gezogen sind. Genau, meine Mutter hatte von ihrem mageren Krankenschwesterngehalt, als ich klein war, immer so viel gespart, dass wir diese Reisen mit unserem roten VW-Käfer nach Dänemark oder Italien machen konnten. Und das war so schön, weil sie hatte mir dann hinten in dem VW mein Bettzeug reingepackt und meine ganzen Puppen und Stofftiere durften mitfahren. Und ich habe dann hinten drin in meinem Bettchen da gelegen, wie so eine kleine Prinzessin. Und sie ist vorne gefahren. Und also ich weiß es nur noch von den Fotos. Sie hat unglaublich viele Fotos gemacht. Und ich lache ununterbrochen. Und sie auch. Also ich glaube, das war so eine große Liebe zwischen uns.
Dann haben Sie eben gesagt, dieses Dunkle der Kindheit, was Sie verfolgt hat, wo Sie auch den Eindruck hatten oder das Gefühl hatten, ich kriege das mit einer eigenen Familie nicht hin. Deshalb ja auch sich die Hilfe geholt haben, Psychoanalyse. Und heute sind Sie ein Familientier, oder?
Ja, total. Was natürlich daran lag, dass ich einen Mann wie Christian Berkel getroffen habe, der ja eine ähnliche, wenn auch ganz andere Geschichte mit seiner Mutter durchlebt hatte, die Jüdin war und im KZ und eben genauso über ihre dunklen Zeiten geschwiegen hat wie meine Mutter zeitlebens. Also dieses Schweigen dieser Generation, dieses Gefühl als Kind schuld daran zu sein, dass die Mutter plötzlich verstummt, obwohl unsere Mütter wahrscheinlich wirklich schwerst depressiv waren, was man aber damals noch nicht kannte, diese Krankheit, oder nicht akzeptiert hat. Dieses Schuldgefühl eines Kindes, das vor der schweigenden Mutter sitzt und einfach nicht weiß, was es jetzt wieder angestellt hat. Das hat uns wirklich von Anfang an verbunden, die Gespräche darüber. Ich hatte ja bis dahin, hatte ich mich ja nur mit Tieren umgeben. Also ich wollte nie eine Familie. Und ich hatte von meinen ersten Gagen, hatte ich mir eine alte Stute, ein altes Pferd gekauft, weil ich immer ein Pferd wollte. Mit diesem Pferd habe ich immer geredet. Es war so mein Gesprächspartner. Und genauso hatte ich meinen ersten eigenen Hund an der Landesbühne Wilhelmshaven, wo ich meine Anfängerjahre verbracht habe, aus dem Tierheim, Joschko. Also Tiere haben mich immer über meine Einsamkeit hinweg oder über meine Unfähigkeit, mit Menschen umzugehen oder meine Angst auch vor Menschen, meine Steifheit bei Gesprächen, also diese Schüchternheit. Das war ganz schlimm bei mir. Und ich bin immer noch, auch wenn man immer sagt, die ist doch nicht schüchtern, ich bin total schüchtern. Und die Tiere haben mir so viel Kraft gegeben. Genau, und meine Kinder haben dann auch einen ganzen Zoo gehabt. Das fand ich so wichtig. In der Hochphase hatten wir 11 Tiere, also 3 Hunde und dann noch so Hasen und Meerschweinchen und Hamster, Goldfische. Wir hatten immer so ein Zoo.
Da kommen 2 Menschen zusammen, die das große Schweigen zu Hause erlebt haben während der Kindheit. Sie und Christian Berkel, wie haben Sie es dann anders gemacht bei Ihren Kindern? Sie haben mittlerweile 2 erwachsene Söhne.
Mhm. Ja,
immer geredet?
Ja, also bei mir war das schwierig, weil ich wirklich meine Mutter quasi kopiert habe. Ich bin es sehr schwer losgeworden, dieses Schweigen, wenn mir etwas nicht gepasst hat. Das ist der einfachste Weg. Einfach so ein Gesicht machen und weggehen.
Gesicht machen, ja. Das können wir.
Ja, dann hofft man, dass die schon irgendwann ankommen und sagen, was habe ich denn gemacht?
Nichts.
Ja, was hast du wohl gemacht? Nichts. Genau. Oh mein Gott, so schlimm. Und das war aber wirklich, ist wirklich Christians Verdienst, der immer dann zu mir kam und sagte, Andrea, du musst mit denen reden. Die wissen doch nicht, was du meinst. Doch, die wissen das. Ja, aber du musst doch erklären, was dich daran stört. Und das war schwer. Also zu sagen, was tut mir daran weh? Was stört mich daran? Das war echt ein familiärer Lernprozess, den wir aber mittlerweile, also ich habe es, glaube ich, ganz, ich kriege immer noch so Rückschläge. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir es ganz gut gepackt. Also die Jungs sagen, es ist ganz okay.
Die haben beide in England studiert?
Also die waren auf internationalen Schulen, sprechen fließend Englisch. Und der Große hat 3 Jahre lang in Liverpool seinen Bachelor gemacht für Sportmanagement und Sportpsychologie und dann in Valencia seinen Master. Ist jetzt beim Fußball gelandet, arbeitet bei einem großen Verein und trainiert junge Fußballer. Also ist sehr glücklich, ist angekommen.
Der
ist
Wird er mal 26. Bundestrainer?
Ich würde es ihm wünschen. Ich glaube, er könnte das. Also er ist ganz toll. Und der 22-Jährige, hat in London 1 Jahr Regie studiert, ist aber dann seinem großen Traum doch gefolgt und ist jetzt an einer Kunstakademie und studiert Malerei und Bildhauerei und hat jetzt das Probejahr abgeschlossen und ist wahnsinnig glücklich. Das ist sein Ding, Malerei.
Und der Kontakt ist eng?
Sehr eng.
Telefonieren, ja. Schreiben?
Ja, sehr eng.
Reden?
Ja, auch zwischen den beiden, immer schon. Also die beiden sind 3,5 Jahre auseinander und waren immer schon, also bis auf die Pubertät, da hat dann Moritz, der Ältere, versucht, sich so ein bisschen abzugrenzen, weil Bruno immer überall hin mit wollte. Aber die haben ein ganz tolles Verhältnis. Die rufen sich auch an, wenn es ihnen schlecht geht. Also das ist sehr beruhigend.
Ja, als Mutter zu wissen, dass die beiden sich auffangen oder die Kinder sich auffangen.
Ja.
Sprechen wir darüber, wie Sie Christian Berkel kennengelernt haben bei der großen Romanze Tod auf Amrum. Das war Ende der 90er, 1998. Mhm. Wie war das?
Ja, das war lustig, weil wir uns eigentlich gar nicht so mochten. Also wir hatten beide gerade, er lebte gerade in Scheidung. Ich hatte gerade eine Beziehung, die so am Scheitern war. Und wir mussten dann beide nach Amrum, wussten eben, dass wir 4 Wochen nicht von der Insel runterkamen, wegen des Wetters, weil man da gesagt hat, wenn es irgendwie Stürme gibt, also dass wir nicht drehen können, müssen wir halt am Wochenende drehen. Deswegen müsst ihr auf dieser Insel bleiben. Und es gab eben außer uns nur jugendliche Schauspieler. Also wir waren die Eltern und es spielten halt unsere Kinder mit und ein böser Jugendlicher, der uns bedroht hat. Aber es gab keine anderen Kollegen in unserem Alter.
Und Sie spielten ein Ehepaar?
Wir spielten das Ehepaar. Und dann dachte ich schon, jetzt muss ich da mit dem Kollegen, der wahrscheinlich nichts trinkt, keinen Spaß hat, der gerade in seiner Scheidung lebt, 4 Wochen auf dieser Insel verbringen. Gut, das Team war natürlich nett und so. Wir hatten schon Spaß und so. Der Regisseur hat sich sehr für Christian interessiert. Also bei dem war ich auch eher so auf der zweiten Schiene. Also nicht, dass ich was von dem wollte, aber der wollte sich immer mit Christian treffen. Und dann war ich halt anfangs echt so allein und dachte, das wird ja lustig. Nee, genau. Und dann, wie wir uns tatsächlich näher kennengelernt haben. Dann habe ich noch gesehen am Flughafen, dass der 2 riesige Koffer dabei hatte. Und dann dachte ich, mein Gott. Ach ja, haben wir uns was zum Wechseln mitgenommen.
Ich wusste, und Sie hatten einen kleinen Trolley, oder?
Ja, ich hatte halt so einen mittelgroßen kleinen Koffer. So. Dann habe ich später festgestellt, die Koffer waren voller Bücher. Der hat nichts zum Anziehen mitgenommen. Die Koffer waren voller Bücher, weil der ununterbrochen liest. Und dann war am ersten Drehtag, an dem Tag der Ankunft, musste er noch weiterdrehen auf dieser Fähre und ich durfte schon in unser Hotel. Hotel 4 Jahreszeiten nannte sich das auf Amrum. Und das war so eine völlige Bruchbude. Ich dachte, das ist so ein 4-Sterne-Hotel. Ja, Hotel 4 Jahreszeiten. Und die hatten mir so ein Zimmer verpasst. Das Bett war noch gar nicht bezogen. Die Bettwäsche war in so einem Schrank, der auseinanderfiel, als man ihn so geöffnet hat. Und es gab keine Fenster. Es gab Fenster, die waren so in 2 Meter Höhe. Also man man konnte nicht rausgucken. Das war bei mir in so einem Gefängnis. Dann bin ich sofort umgedreht und Christian war ja noch am Drehen und bin zur Rezeption, also zu so einem Tisch unten und habe gefragt, könnte ich bitte mal das Zimmer von meinem Kollegen sehen? Ich war ja schon wie ein Biest. Das hatte eben Fenster, wo man rausgucken konnte, weil der war im zweiten Stock, ich war im vierten Stock. Dann habe ich gesagt, ich möchte bitte das. Ja. Und das Blöde war aber, dass sie dem Christian schon die Zimmernummer genannt hatten. Und der kam dann später vom Drehen und sagte, ja, ich brauche den Schlüssel für 252. Und dann sagten sie, da wohnt schon ihre Kollegin. Und der so, hä? Aber das war doch für mich reserviert. Und dann musste er halt da oben in dieses Dachstübchen. Ja, und dann haben wir uns zusammen getan und haben uns schöne Reddach so Häuschen, weil die Produktion hat gesagt, ist alles ausgebucht, hat gar nicht gestimmt. Also dann hatten wir sehr schöne so kleine Wohnungen in so Reddachhäuschen, waren uns aber nicht so ganz grün. Also wir waren höflich miteinander. Und ich glaube, der Moment, wo ich mich in ihn verliebt habe, war in einer Drehpause, wo er in dem Haus, wo wir gedreht haben, sich zurückgezogen hatte in so einen Sessel mit einem Buch in der Hand. Also er hat immer gelesen in den Drehpausen. Und irgendwie muss das mich an meinen Vater erinnert haben oder irgendwie so eine Sehnsucht erweckt haben nach so einem Menschen. Ja, es war, glaube ich, das Lesen. Diesen lesenden Mann da zu sehen. Ja, und seitdem, das war jetzt eine sehr lange Geschichte.
Andrea Sawatzki, Schauspielerin und Autorin. Das Schauspielern fällt Ihnen leichter als das Schreiben, oder? Mhm. So als ungeduldiger Typ.
Ja, das liegt natürlich auch an dem, wie soll ich sagen, Stundenplan. Also ich weiß einfach, wann ich abgeholt werde, wann ich drehe. Ich weiß, dass ich da nicht weg kann und dass ich da funktionieren muss. Dass da einfach Leute sind, die aufpassen sozusagen. Beim Schreiben bin ich halt allein und da funktioniert es nicht so. Da sage ich dann morgens, ich fange so um 7 an. Dann fällt mir ein, dass die Hunde noch raus müssen. Dann muss ich die Hunde füttern. Dann muss ich meine Übungen machen, dann muss ich noch einkaufen, dann muss ich mir einen Kaffee kochen.
Geht also Sie werden gerne abgelenkt und unterbrochen?
Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und deswegen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, teilweise in Cafés zu schreiben, weil da kann ich ja nichts anderes tun eigentlich, als ein bisschen rumzugucken. Da stecke ich mir immer so Oropax in die Ohren und da muss ich ja irgendwas tun. Sonst sieht es ja auch blöd aus, wenn ich vor meinem Kaffee so stundenlang sitze. Das ist so ein Zwang, der ganz gut ist. Oder tatsächlich um 4 Uhr morgens aufstehen, weil da schlafen die Hunde noch, da wollen die auch noch nicht raus. Ja, oder in Zügen schreiben ist auch ganz gut, wenn nicht einer hinter einem laut telefoniert. Das geht dann natürlich auch nicht. Aber ich brauche immer so, ich finde es wahnsinnig schwer mit mir selbst, also nicht mit mir selbst allein zu sein, das bin ich sehr gern, aber diesen Ballast zu spüren, ein Buch schreiben zu müssen.
Fallen Ihnen die Bunschuh-Romane leichter als jetzt beispielsweise Ihre Familiengeschichte in Brunnenstraße und Biarritz?
Das war es auch schwer, aber es fiel mir tatsächlich leichter rückblickend. Doch bei den Bunschuhs war es so, dass die Familie sich irgendwann verselbstständigt hat. Da musste ich hinter den Figuren nur noch hinterher schreiben. Die habe ich so gut gekannt und kenne die immer noch so gut. Da fällt mir so viel ein zu jeder Figur.
Die sind ja völlig irre. Da ist die Mutter Gundula, ja, das sind Sie. Dann gibt es den Vater Gerald, gespielt von Axel Milberg. Und zumindest die aktuelle Folge, die in der Mediathek schon steht, Wir machen Camping, die Bunschuhs. Wäre Camping was für Sie? Eigentlich?
Nein.
Warum? Weil die Luftmatratze nie hält, oder?
Also ich hatte immer gerne Interrail-Reisen gemacht als Jugendliche, aber ohne Luftmatratze. Also einfach nur so auf dem Seitenstreifen von irgendeiner Autobahn oder wir haben überall geschlafen. Weil, also ich habe das immer mit Freundinnen gemacht und wir hatten immer eine Flasche Wein und Brot im Rucksack. Und manchmal haben wir halt 2 Flaschen Wein getrunken und mussten dann irgendwo schlafen und waren gar nicht mehr fähig, irgendein Feld zu finden, wo man unbehelligt schlafen konnte. Also wir wurden oftmals morgens vom Reinigungspersonal, von den Straßen nass gespritzt. Also es war sehr abenteuerlich. Das einzige Mal Camping hatte ich mit meiner Mutter eben in diesem kleinen Camper, den sie auf unserer Biarritz-Reise im Vorfeld bei irgendeinem Reiseveranstalter gebucht hatte. Da hatten wir 3 Wochen lang einen ganz kleinen Campingwagen auf einem Campingplatz. Das war toll. Aber seitdem... Ich bin auch, bevor ich Christian kennengelernt habe, nie in die Ferien gefahren. Also ich habe immer gejobbt oder, also Ferien, nee, ich war nicht der Ferientyp.
Ihre erste Rolle war im Grunde eine sehr traurige. Als Kind haben Sie die Krankenschwester gespielt, die Ärztin gespielt, um Ihren Vater, Ihren dementen Vater, irgendwie zu beruhigen, zu führen, zu leiten, zu versorgen. Wann ist der Wunsch entstanden, Schauspielerin zu werden?
Der Wunsch tatsächlich kam erst in der Theatergruppe der Schule. Dramatisches Gestalten nannte sich das. Und da hatte ich einen Lehrer, der mich sehr mochte. Und ich habe dann das Abitur nicht gemacht. Ich bin ja vorher ausgezogen von zu Hause und in die Stadt, also nach München gezogen. Und habe dann dort als Kellnerin gearbeitet, 2 Jahre lang. Da hatte ich so das Gefühl, ich habe mein Lebensziel erreicht, weil was will ich ohne Abitur in dieser Welt? Ich bin ganz froh, dass ich das überhaupt gepackt habe. Also da irgendwie mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Weil es schon auch Verlockungen gab, denen ich nicht abgeneigt war. Also Alkohol und so weiter. Das war für mich wirklich ein Riesenproblem damals. Dann war zufälligerweise einmal mein dramatisch Gestaltenlehrer bei mir zu Gast in meiner Bar, wo ich gejobbt habe, und fragte eben, was machst du hier, Andrea? Dann habe ich gesagt, na, ich arbeite, muss ja Geld verdienen. Und dann sagte er, hast du nicht mal drüber nachgedacht, auf eine Schauspielschule zu gehen? Und das war echt so ein Kick. Also da bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Ich glaube, ich hätte mir das gar nicht zugetraut. Und da ging es dann los. Da dachte ich, das mache ich. Ich werde Schauspielerin, das schaffe ich auch. Ich mache das. Diese Zeit mit meinem Vater, da war ich vielleicht so 12, 13 Jahre, als nichts anderes mehr funktionierte nachts, wenn ich mit ihm allein war. Und wenn ich gesagt habe, ich bin Schwester Emmy, also meine Mutter, gehen Sie bitte wieder, also der Name Emmy hat irgendwas, da ist bei ihm irgendwie was passiert, dass er mehr gehorcht hat. Ich bin Schwester Emmy und gehen Sie bitte wieder ins Bett, Sie wecken die anderen Patienten, Ihre Frau kommt gleich. Aber gehen Sie jetzt bitte ins Bett. Das hat er gemacht dann, nicht lang, 10 Minuten. Aber da wurde er wenigstens nicht aggressiv. Das hat was in ihm beruhigt.
Und nochmal zurück zu der Entscheidung, dann Schauspiel zu machen, ja, Schauspielerin zu werden. Sie haben sich dermaßen Absagen eingefangen. Und trotzdem, ne, von Theatern, von Schauspielschulen, aber gesagt, ich krieg das hin.
Verrückt. Also ich hatte, damals musste man sich ja schriftlich bewerben, 68 Theater angeschrieben. Ah nee, zuerst mal kam ich ja gar nicht auf eine Schauspielschule. Ich hatte so Max-Reinhardt-Seminar, Falkenberg, also die ganzen großen, ja, die haben mich natürlich, also was heißt natürlich, die fanden mich, glaube ich, ziemlich schlecht. Mozarteum, der Direktor hat mich nochmal extra zu sich gebeten. Da dachte ich schon, oh wow. Dann sagte der, tun Sie sich einen Gefallen, lassen Sie das, Sie sind so unbegabt, das wird nichts. Und der meinte das, glaube ich, ganz nett. Und da habe ich aber dann zu ihm gesagt, ja, Sie werden schon sehen. Ich weiß auch nicht, ich wurde dann so kämpferisch. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich schaffe das. Dann habe ich von der Witwenrente meiner Mutter, also die war ganz klein, die war 300 Mark, oder auch Waisenrente habe ich auch so ein bisschen bekommen, konnte ich mir dann eine Privatschauspielschule in München leisten. Und habe eben nebenher weiter gekellnert, um mir eine kleine, so eine Wohngemeinschaft, so ein Zimmer da zu finanzieren und mein Leben. Die Schauspielschule war schrecklich. Ich war auch immer auf der Abschussliste. Also ich war immer auf Probe als Einzige. Ich habe einfach nicht begriffen, was die von mir wollten. Ich fand es alles irgendwie blöd. Und außerdem war ich nicht die Lieblingsschülerin der Direktorin. Also die Lieblingsschülerin durfte nämlich die Wohnung der Direktorin putzen. Ich war immer total sauer und dachte, wieso darf ich das nicht machen? Ich kann putzen. Ich hatte mich ja immer mit so Putzjobs über Wasser gehalten, als ich so 15, 16 war. Und dann hatte ich 68 Bewerbungen an 68 Theater geschickt und hatte, ich glaube, 6 Vorsprechen. So Trier, Castrop Rauxel, Linz, Wilhelmshaven und noch 2 andere. Und hatte dann 2 Angebote in Linz und in Wilhelmshaven. Also war jetzt nicht so mein Traum.
Aber?
Ich habe dann Wilhelmshaven genommen, weil ich sehr großen Liebeskummer zu der Zeit in München hatte. Und dann dachte ich, dann gehe ich nach Wilhelmshaven, das ist weiter weg als Linz von München, dass ich den nie wiedersehe. Aber wir hatten sehr viel Spaß.
Eine Seite, die vielleicht eher unbekannt ist, eine Seite von Andrea Sawatzki. Ich habe jetzt den WDR-Film gesehen, Rumäniens vergessene Hunde.
Ach.
Ja. Und da sind Sie mit einer Tierschutzorganisation, Natino.
Die Natino, genau, ja.
In Rumänien mit Sabine Peschke von der Organisation, auch in Tötungsstationen. Also es ist sehr brutal, was da gezeigt wird. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie diese Reise mitgemacht haben?
Das fing tatsächlich im Jahr 23 an, als eine unserer Hündinnen in Andalusien verloren gegangen ist oder gestohlen wurde. Ich bin mir nicht sicher. Also das war so der Beginn, eigentlich durch Sazis Verschwinden, der Beginn meiner Tierschutzarbeit. Und habe dann auf Instagram Sabine Peschke gefunden, die ich sehr bewundert habe, weil sie es tatsächlich geschafft hat, mehrere Male, ich meine, die hat auch zwei kleine Kinder, mehrere Male im Jahr nach Rumänien zu fahren, immer so 4-5 Tage in die Tötungsstationen dort und immer so um die 50-60 Hunde rauszuholen und tatsächlich gut zu vermitteln, was ja selten ist. Denn viele Hunde werden vermittelt und landen dann doch in einem Tierheim, weil sie eben vielleicht doch Probleme aufweisen. Mhm. Und bei ihr ist die Erfolgsquote, würde ich mal sagen, bei 98%. Und ich war jetzt zweimal dort mit ihr und wir fahren im September nochmal runter. Und es ist, das hat mich, glaube ich, zu einem anderen Menschen gemacht, was ich da gesehen habe. Das ist unvorstellbar.
Sie weinen auch in dem Film und sagen, ich dachte, ich wäre vorbereitet. Mhm. Aber darauf kann man sich nicht vorbereiten, was man hier sieht.
Ja, also mir fällt auch jetzt schon wieder schwer, darüber zu sprechen. Diese Tötungsstationen, die Ernährung dieser Hunde ist mangelhaft. Die leben auf Beton, die haben kein Stroh im Winter, die haben nasse Decken, weil die natürlich oft auch keine Dächer haben. Also im Winter schneit es und regnet es in die Zwinger. Diese Decken gefrieren. Oftmals im Winter, wir waren dabei minus 20 Grad, legen sich die Tiere dann auf dem Betonboden und frieren über Nacht fest. Und wenn sie aufstehen, reißen sie sich die Seiten ab, also die ganze Haut. Die Tötung, die eigentlich vorgesehen ist, es wird an diesem Medikament
Also die werden nicht eingeschläfert?
Ja, die werden mit Unkrautvernichtungsmittel und Frostschutzmittel totgespritzt oder in Säcke verpackt und dann so lange drauf gehauen, bis sie tot sind. Also diese Hunde, diese Augen, dieses Leid, die Schreie, das lässt einen nicht mehr los.
Und da sind da zum Teil 1200 Hunde und Sie gehen da rein und müssen auswählen, ja, um zu sagen, welche 20, 30, 40 ich jetzt mitnehme.
Das ist so fürchterlich, aber man wird dann irgendwann zu einer Maschine tatsächlich.
Wie viele Hunde haben Sie denn gerade zu Hause? Ich stelle mir das so schwer vor, nicht jedes Mal ein Packen Welpen mitzunehmen, ja.
Es ist sehr schwer. Also, wir haben tatsächlich nur zwei. Also ich habe schon oft gesagt, den nehme ich jetzt mit und stoße aber dann zu Hause bei meinem Mann auf ein Veto, weil er sagt, ey Andrea, wir arbeiten so viel, wie soll denn das gehen? Man muss ja für diese Hunde auch Zeit haben. Man muss ja wirklich viel auch mit denen arbeiten und ihnen das Vertrauen geben. Ja, es hat keinen Sinn. Aber irgendwann, also Christian hat mir gesagt, wenn ich mal irgendwann nicht mehr so viel arbeite, dann darf ich 10 Hunde haben. Das habe ich nicht schriftlich, aber meine Söhne sind Zeugen. Irgendwann, wenn ich so 80 bin, so die letzten 20 Jahre meines Lebens, habe ich dann so eine Hundefarm.
Ja, Sie machen gerade viel, ist viel los, Sie drehen viel. Also Sie drehen ja gemeinsam mit Ihrem Mann diese Reihe für Anfänger.
Ja.
Entführen für Anfänger und ich glaube aktuell ist Berühmt sein.
Berühmt sein für Anfänger, dann drehen wir im November, Dezember wieder in Köln die nächste Folge. Also wir haben sehr viel Spaß und das Tolle an dieser Reihe ist eben, dass wir in jeder Folge andere Menschen spielen.
Sie sind nicht immer das gleiche Ehepaar, sondern es ist immer...
Wir kommen aus den unterschiedlichsten Schichten, wir haben die unterschiedlichsten Ambitionen und die unterschiedlichsten Ansichten zu Beziehungen jeglicher Art. Also.
Ich habe den Satz gelesen, drehen mit dem Ehemann, wir kennen uns ewig, aber da tun sich manchmal Abgründe auf. Mhm. Echt? Ist das so?
Ja, weil wir uns ja als andere Menschen erleben, wenn wir drehen. Und das ist toll, dass das tatsächlich funktioniert. Also, dass wir uns in der Arbeit nicht als Christian und Andrea sehen, sondern tatsächlich den Menschen vor uns haben, der da im Drehbuch steht. Und selbst sind wir auch ein anderer Mensch. Also wir müssen auch anders reagieren und müssen den anders wahrnehmen. Das ist so klasse. Das macht richtig Spaß. Ja.
Und Sie freuen sich, dass es wieder was Ernstes gibt. Eine SWR-Reihe fürs Erste, Die Verteidigerin. Mhm. Ganz neu. Im Herbst kommen die ersten Folgen dann. Und Sie sind die Verteidigerin, ja. Lou Caspari.
Ja, die Lou.
Und was ist die Lukas Pari für eine Frau?
Das ist eine Strafverteidigerin, die sehr stark auftritt, die immer wieder in einen Intrigenstrudel gerät. In den Fällen, wo sie eben versucht zu helfen. Aber es gibt da immer wieder so Momente, wo sie auf Menschen trifft und enttäuscht wird. Und genau das ist die Realität der Lou.
Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über Pippi Langstrumpf sprechen. Ja, Pippi Langstrumpf, das war Ihre Leitfigur in der Kindheit. Warum? Weil sie auch ein Pferd hat, den kleinen Onkel, oder weil sie Feinde durch die Luft wirbelt?
Ja, Pippi war so stark. Die hat alles gemanagt, die hatte keine Angst, die hatte Tiere zu Hause, die durfte allein ihre Pfefferkuchen backen, durfte sich anziehen, wie sie wollte und sagen, was sie wollte. Das war natürlich in meiner Kindheit alles undenkbar. Also man wurde ja damals schon sehr streng erzogen. Also Widerworte und so, ne, da gab es ja schon dann auch Prügel. Das war ja nicht so wie heute. Was mich, glaube ich, als Kind sehr an der Pippi, warum ich sie so geliebt habe, dass ich sie auch immer, im Fasching war ich immer Pippi. Ich glaube, das lag daran, dass meine Mutter immer gesagt hat, bis zu meinem 8. Lebensjahr, die war ja alleinerziehend in der Zeit. Und da wurde man geächtet. Also der ging es wirklich nicht so gut. Die wurde nicht so gut behandelt. Sie hat nie so darüber gesprochen, aber es war eine schwierige Zeit für sie. Und sie hat dann immer zu mir gesagt, wenn ich Ärger in der Schule hatte oder wenn mich Mädchen nicht eingeladen haben zum Geburtstag, weil ich war nicht so vollwertig wie die anderen. Die hatten alle eine Familie. Und ich durfte halt niemanden nach Hause einladen, weil meine Pflegemutter keine anderen Kinder bei sich im Haus haben wollte. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, ja, das liegt halt daran, dass du keinen Papa hast. Aber wir haben ja uns. So. Und dann dachte ich, glaube ich, auch immer, wenn ich jetzt die Pippi wäre, boah, dann würde ich die alle durch die Luft schmeißen, die mich nicht zum Geburtstag einladen. Und dann würde ich auf mein Pferd an denen vorbeireiten und mit Nilsson angeben. Ja, Pippi war mein großer Traum. Ja.
Bei uns gibt's am Ende ein kleines Dankeschön. Und ich habe Kontakt gehabt zu Ihrem Lektor, zu Ihrem Lieblingslektor.
Nein.
Thomas Temme. Ja, auch für das Buch jetzt Biarritz.
Ja.
Und er sagte, Andrea Sawatzki lernt gerade Spanisch. Vielleicht wäre das was. Und ich habe die Pippi Langstrumpf auf Spanisch.
Nein, das ist nicht wahr. Nein, ist das toll.
Ja.
Oh, ist das fantastisch. Das ist ja das tollste Geschenk, das man mir machen kann. Da kommen ja schon die Tränen. Das ist das tollste Geschenk, das man mir machen kann. Danke.
Sehr gerne.
Ich bin nämlich auf der Suche nach spanischen Büchern, die ich verstehe. Pippi verstehe ich. Oh nein, danke.
Der Nachname von Pippi auf Spanisch?
Calzas Largas. Pippi Calzas Largas.
Andrea Sawatzki, schön, dass Sie heute bei uns waren in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vielen Dank. Es war so schön. Und ich grüße alle unsere Zuhörer von Herzen. Danke, danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.